Also ich glaube, ich war jetzt kurz für die Kamera nicht zu sehen, weil ich was holen musste. Und das wollte ich jetzt euch mal zeigen. Und dann wollte ich mal ganz speziell die Leute unter 30 fragen, ob sie wissen, was das ist. Hä? Meinungen? Oh, Uwe, aber du bist ja nicht unter 30. Also, aber du zählst. Also, was ist es denn? Kohlensammler oder Kohlenschütte. Da hast du vollkommen recht. Ja, also die unter 30 wussten es nicht. Ich denke, manche über 30 auch nicht. Aber mit so etwas haben wir früher Kohlen vornehmlich aus dem Keller geholt. Der Predigttext ist Kohlen holen, zumindest bei mir. Bitte entschuldigt, ich bin über 60. Wenn ich mir mal einen Titel falsch gemerkt habe, dann ist der bei mir eben oben drin. Weil im Gemeindebrief steht ja Kohlen sammeln, aber holen oder sammeln ist eigentlich gleich. Es kommt ja auf die Kohlen an. Verbrannt wurden Kohlen in großen oder kleinen gusseisernen Öfen. Und es galt immer keine Kohle, keine Wärme. Das gilt zwar auch noch heute, allerdings ist heute damit gemeint, dass man genug Geld haben muss, um die Heizrechnung zahlen zu können. Wir selbst hatten in den 60er Jahren des letzten Jahrtausends noch Kohleöfen in Bayreuth und Aschaffenburg. Da musste ich in den Keller. Die Kohlenschaufel gepackt und ab mit den Kohlen in die Kohlenschütte. Der Ofen im Wohnzimmer und der Herd in der Küche wurden aufgemacht und hinein mit den Kohlen in die Heizkammer. Ich betone Wohnzimmer und Küche. Alle anderen Räume waren unbeheizt. Nur im Bad gab es noch eine Heizmöglichkeit. Irgendwo musste ja das Heißwasser herkommen. Wobei in Bayreuth das Badezimmer die Waschküche war. Eine Zinkbadewanne voll Wasser für 4 Kinder und 2 Erwachsene. Das war Nachhaltigkeit. Lange bevor der Begriff überhaupt seine Bedeutung bekommen hat. Ein offenes Feuer, das ist noch Ursprünglichkeit. Der direkte Bezug von Feuer und Wärme war spürbar. Kein Feuer, keine Wärme. Man musste geschickt sein und auch etwas Arbeit aufwenden, um das Feuer gut zu entfachen und vor allem auch an Brennen zu erhalten. Dabei achtete man auch auf den richtigen Zug, also die Zufuhr von Luft. Und dieser Zug, der war dann sogar vom Wetter beeinflusst, also scheint die Sonne auf den Kamin, drückt die Wetterlage kalte Luft in den Schornstein und so weiter. Da musste man darauf achten. Das war nicht so einfach. Und ich meine, wer heute einen Kohlenofen zu Hause, also Kohlenofen hat ja keiner mehr, wir haben alle noch Holzverbrenner, der kennt es auch ein bisschen. Und was wichtig war, war auch immer irgendwie Glut zu haben. Deswegen hat man die Kohlen auch immer zusammengeschoben, wenn so nicht so eich brennen sollte, aber Glut erhalten sollte. Und das kennt ja auch jeder Holzkohlengriller. Eine Kohle am Rand, die ist ruckizucki aus, zusammengeschoben, da kann man auch die Bratwurst für den zu spät kommen noch machen. Und weil Glut auch immer ein Nährboden für eine neue Kohlenfüllung war, hat man versucht, diese möglichst lang zu erhalten. Ein beliebter Trick war ein Brikett. Also ich habe auch sowas dabei, muss durch die Spinnenweben durch. Der ist schon wirklich alt. Und ja, also den hat man in Zeitungspapier eingewickelt, so wie es der Michael dabei gehabt hat. Und das hat man nass gemacht. Und dann hat man den Brikett mit dem nassen Zeitungspapier auf die Glut gesetzt. Musste natürlich noch da sein. Dann hat man die Luftzufuhr reduziert. Die Glut trocknete das Papier, das verbrennt. Und die Glut erreicht das Brikett, fängt an zu glühen und glüht dann so langsam vor sich hin. Am Morgen Luftzufuhr voll aufdrehen, frische Kohlen dazu und schon brennt das Feuer wieder. Und im Herd kann das Wasser im Wasserschiff, das wird auch nicht jeder kennen, also der Jürgen, der lacht, der kennt es. Da war nebendran so ein kleines, ja, Becken, da war Wasser drin, eigentlich immer. Und das ist eben heiß geworden. Und wenn man seinen Kaffee trinken wollte, hat man das aufgemacht, heißes Wasser raus. Und dann konnte man Kaffee trinken. Also es geht in der Predigtreihe ja generell zu den Tipps, zu dem Thema zurück zur ersten Liebe. Und wenn man einen Tipp aus der Ophologie, also haben es mir so einfallen lassen, dann ist es, lass deine Glut nicht ausgehen, weil neues Feuer zu entzünden ist viel schwieriger. Und eins noch, also wenn man es mit Kohlen zu tun hat, und das seht ihr ja an mir, ist es fast unmöglich, klinisch rein zu bleiben. Ich habe den Brikett angefasst und habe schwarze Finger. Probiere das mal mit einem Heizkörper. Wenn der nicht frisch gestrichen ist, da bleibt nichts hängen. Mit dem Heizkörper hat man es warm, aber bleibt am Feuer unbeteiligt. Und den Gedanken können wir später noch einmal aufholen. Als Fazit, wenn man es mit Kohlen warm haben will, muss man arbeiten. Sie halten aber lange nach und es ist schön. Ich habe sogar jetzt schon meinen ersten geht es? Jetzt. Also das erste war kurzer Ausflug zum Kohl. Seht, ich habe nicht nur mit Kohlen Schwierigkeiten. Einführung in den Thessalonicher Brief oder in die Thessalonicher Briefe. Der Predigttext, über den wir heute sprechen, steht im ersten Brief an die Thessalonicher. Und Paulus hat zwei Briefe an diese Gemeinde geschrieben. Er hat nämlich diese Gemeinde auch gemeinsam mit Silas gegründet. Das war so die zweite Station auf dem europäischen Kontinent. Beide Briefe hat Paulus relativ zügig hintereinander geschrieben. Und wenn man der biblischen Berichterstattung glauben darf, dann war Paulus nur 3 Wochen in Thessalonich. Dann anschließend gab es einen Aufruhr, weil die Gemeinde wohl zu strahlend geworden ist. Und dann musste er von dannen ziehen und ist dann praktisch nach Athen weitergezogen. Also die Thessalonicher waren noch nicht lange in der Nachfolge unseres Herrn Jesus. Aber besser dennoch dienten sie ihm mit großer Hingabe und erwarteten täglich seine Rückkehr. Das große Thema der Briefe ist entsprechend die Wiederkunft von Jesus Christus, um sowohl die Seinen zu entrücken, als auch mit Macht und Herrlichkeit zu erscheinen. Und der erste Brief zeigt uns eine noch sehr junge Gemeinde, die allerdings in der überzeugten Erwartung auf das Kommen des Herrn lebte. Und die Frische des Glaubens dieser jungen Christen ist im Brief spürbar. Und obwohl es den Leuten noch an Erkenntnis mangelt, zeigten sich in ihrem Leben gerade das, woran später Jesus die Gemeinde in Ephesus erinnern wird. Denn sie waren voll der ersten Liebe. Und obwohl Paulus nur sehr kurz bei den Thessalonichern war, haben die frohe Botschaft nicht nur mit Freude aufgenommen, sondern auch in ihrem täglichen Leben in die Praxis umgesetzt. Sie setzten Leidenschaft vor Wissen, Emotion vor Kenntnis, Liebe vor Verstand. Und so dass Paulus nahezu begeistert, und da greife ich den Bibeltext mal vor, schreibt, dass sie sich von den Götzenbildern zu Gott bekehrt hatten, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. So steht es im 1. Thessalonicher 1, Verse 9 und 10. Der Brief stammt zweifelsfrei von Paulus, der allerdings in dem Brief nicht auf sein Apostelamt hinweist, aber mit Autorität auftritt. Und spürbar ist, dass Paulus und die Thessalonicher wohl durch eine herzliche Liebe verbunden waren. In dem Brief erwähnt Paulus auch noch die beiden Mitarbeiter Timotheus und Silas, die wir auch aus der Apostelgeschichte kennen. Und Paulus schreibt aber in der Ich-Form. Er schreibt den aus Korinth, wo er eben praktisch nach Thessalonich und Athen hingekommen ist. Und er hatte von dort Timotheus, das ist ein schwieriges Wort, Timotheus, also den Timi hat er halt nach Thessalonich geschickt, um sich über die Gemeinde berichten zu lassen, und der hat wohl einen guten Bericht abgegeben und danach hat er die Briefe geschrieben. Also Thessalonich, heute Thessaloniki, liegt im Norden des heutigen Griechenlands und es war wie auch heute noch Hauptstadt eines Verwaltungsbezirks. Und man nimmt an, dass damals so um die 200.000 Menschen dort wohnten. Heute sind es um die 330.000 und ich denke, Thessaloniki ist nach wie vor Hafenstadt, aber auch schon damals war Thessalonich Hafenstadt und hatte den Ruf der Unmoral und der Zügellosigkeit. Wenn wir so in der Apostelgeschichte lesen und aus den Berichten heraus lesen, wissen wir, dass es eigentlich verschiedene Gruppen von Menschen gab, die das Evangelium angenommen haben. Es waren einige von den Juden, die also gläubige Juden waren, solche von den anbetenden Griechen, also praktisch im Grunde genommen ehemalige Heiden, die den Gott der Juden kennengelernt hatten, die aber für die Juden natürlich nach wie vor noch Heiden waren. Und es waren vor allen Dingen vornehme Frauen, wahrscheinlich Griechinnen, die also eben praktisch offen waren für das Evangelium. Und wenn man die Briefe so liest, wird deutlich, dass die Mehrzahl der Gläubigen in Thessalonich wohl aus dem Bereich des Heidentums gekommen sind. Denn nur so konnte Paulus sagen, dass sie sich von den Götzenbildern zum lebendigen Gott bekehrt hatten. Ah, jawohl. Der heutige Bibeltext aus der Hoffnung für alle. Die Überschrift ist ein Glaube in Wort und Tat. 1. Thessalonicher 1, Verse 2 bis 10. Wir danken Gott immer wieder für euch alle. Jedes Mal, wenn wir beten, denken wir auch an euch. Vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht. Gott liebt euch, liebe Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Denn als wir euch die rettende Botschaft verkündeten, da wirkte Gott nicht allein durch unsere Worte, sondern mit seiner ganzen Kraft. Sein Heiliger Geist stand uns bei und gab uns von Anfang an die Gewissheit, dass unsere Predigt bei euch nicht ins Leere gehen würde. Ihr wisst ja selbst, wie wir uns verhielten, während wir bei euch waren. Bei allem, was wir taten, ging es uns nur um euch. Nun seid ihr unserem Beispiel und dem unseres Herrn gefolgt. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und in der Provinz Achaia zum Vorbild geworden. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet, auch an allen anderen Orten spricht man von eurem Glauben, sodass wir darüber nichts berichten müssen. Im Gegenteil, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Und so wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der für alle sichtbar vom Himmel kommen wird. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Mein nächster Punkt, bin jetzt fast ein wenig zu weit, Burning Love. Die ersten beiden Tipps in der Predigtreihe vom Chris und vom Nikolai waren mehr Gott in dir, das Wirken des Heiligen Geistes und zweitens pflege deine Beziehung mit Gott, verbringe Zeit mit ihm. Wenn man den Predigttext liest, scheint die Gemeinde in Thessalonich diese beiden Tipps ernst genommen zu haben. Paulus spricht im Bibeltext gleich zweimal vom Heiligen Geist. Einmal als Kraftquelle für die Missionare und einmal als Quelle der Freude, mit der Gottes Botschaft angenommen wurde. Nun, es steht nicht ausdrücklich im Text, aber da gemäß Apostelgeschichte 2, Vers 42 Merkmal der ersten Gemeinden war, dass alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen ließen und in enger Gemeinschaft lebten und Abendmahl feierten, denke ich, dass das die Thessalonicher ähnlich hielten und damit ihre Beziehung zu Gott gepflegt hatten. Also die Thessalonicher haben diese Tipps, die wir da ausgearbeitet haben, schon mal verinnerlicht und umgesetzt, auch ohne, dass sie davon wussten. Und in einem Management-Seminar habe ich einmal gehört, es muss in dir brennen, was du in anderen entzünden willst. Es muss also von außen spürbar sein, um was es dir geht. Und im Bereich des Managements spürt man es ziemlich schnell, ob dieses Brennen ein Kopffeuer oder ein Herzensfeuer ist. Ob es also nur darum geht, in eine Richtung, ich sage es, krass manipuliert zu werden, oder ob es eine Herzensangelegenheit ist. Eine Herzensangelegenheit, die man weitergeben möchte, um etwas bei jemand anderem zu bewirken. Insofern kann man diesen Satz auch auf das Leben oder auch auf den Glauben umsetzen. Es muss in dir brennen, was du bei anderen entzünden willst. Und die anderen werden merken, ob dieses Brennen authentisch oder aufgesetzt ist. Für euch hoffe ich, dass ihr das unterscheiden könnt. Und bei den Thessalonichern hat man das wohl sehr stark gespürt, dieses Brennen. Nun seid ihr unserem Beispiel und dem unseres Herrn gefolgt und obwohl ihr deshalb viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und in der Provinz Achaia zum Vorbild geworden. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet, auch an allen anderen Orten spricht man von eurem Glauben, sodass wir darüber nichts mehr berichten müssen. Ich stelle mir vor, dass die Gemeinde in Thessalonich so ein bisschen ein bunter Haufen war. Also Juden, die die Botschaft von Jesus aufgenommen hatten, vornehme Frauen und vor allem Heiden. Heiden, die wohl die Botschaft von Jesus, es ist vollbracht, angenommen hatten. Die Heiden waren es ja nicht gewöhnt, dass Gott oder Götter etwas für sie tun oder sogar für sie schon etwas im Vorfeld getan hatten. Und jetzt hörten sie, dass Jesus am Kreuz alles für sie getan hat. Jesus hat am Kreuz alles getan. Das auszusprechen lässt mich nicht kalt. Und auch in Thessalonich hat wohl das Evangelium von Jesus Christus die Gläubigen nicht kalt gelassen. Die Gemeinde in Thessalonich wurde zu einem Beispiel für die erste Liebe und damit ein Vorbild für Christen auch außerhalb dieser Gemeinde. Die brennenden Herzen der Thessalonicher haben wohl einige in Brand gesteckt. Sie müssen dabei wohl sehr authentisch gewesen sein. Und ich denke, sie haben sich dabei auch gegenseitig angesteckt und gewärmt. Daraus erfolgt der Tipp 3 der Predigtreihe: Umgebe dich mit Menschen, die Feuer und Flamme für Jesus sind. Wenn du zurück willst zur ersten Liebe oder wenn du in der ersten Liebe bleiben willst, ist es wichtig, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die dieses Brennen dafür in Herzen tragen. Du musst dir gleichsam Kohlen suchen, die deine Glut zum Entfachen bringen. Das ist am besten eine ganze Gemeinde. Eine Vielzahl von Menschen, die mehr oder weniger in der ersten Liebe stehen, aber in der Summe Jesus in dir wachküssen können. Es könnte auch eine einzelne Person oder mehrere Personen sein, mit denen du in einer Zweierschaft oder in einem Hauskreis verbunden bist. Es könnte eine Person sein, mit der du in Kontakt stehst oder die du ab und zu mal triffst und die dich innerlich berührt. Theoretisch kann es auch ein Gottesdienst im Fernsehen sein oder eine Predigt bei Bibel-TV sein. Ich spreche deshalb von theoretisch, weil ich gern nochmal auf mein Brikett zurückkommen will. Als ich das in die Hand genommen habe, wurde ich schwarz. Also war es eine Begegnung mit Folgen. Ein Heizkörper ist auch warm. Aber eine Berührung bleibt ohne Folge. Auf Dauer werde ich die Konserve vielleicht wärmen. Aber wenn nicht schon Glut selbst in dir ist, wird es zu keinem Feuer kommen. Mehr Gott in dir und Zeit mit Jesus verbringen heißt, vom reinen Konsum ins Tun zu kommen. Gemeinde ist anstrengend. Und glaubt mir, Leute, ich weiß, wovon ich spreche. Aber Gemeinde sind Herzen mal mehr oder mal weniger voll von Liebe zu Jesus Christus und voll vom Heiligen Geist. Wenn man hier zugreift, wenn man sich darauf einlässt, wird man sprichwörtlich schwarz an den Händen, weil man sich Kohlen holt, weil man Kohlen sammelt. Ich mache mich derzeit ziemlich rar in der Gemeinde. Das hat etwas mit Erholung und dem Abbau von einem Überforderungsprozess zu tun. Aber ich bin im Herzen mitten unter euch. Ich bin auch mit Jesus im Reinen darüber und freue mich über jeden kleinen Schritt, den wir gemeinsam tun. Ich weiß nun nicht, was Paulus oder auch Jesus über unsere Gemeinde oder an uns direkt schreiben würde. Ich würde an die Christusgemeinde schreiben, dass ich als katholischer Kirchenchrist, für den Jesus ein humanistisches Vorbild war, hier zum ersten Mal Jesus richtig kennengelernt habe. Dass ich erst hier in der Gemeinde die frohe Botschaft von Jesus Christus für mich persönlich annehmen konnte. Dass ich hier in der Gemeinde Christen aus jeder Altersgruppe kennengelernt habe, deren Herz für Jesus Christus brennt oder gebrannt hat. Ich habe hier Gemeinschaft erlebt und die erste Liebe zu Jesus gefunden. Ich würde aber auch schreiben, dass ich dankbar dafür bin, dass ich Christen erlebt habe, die in Anführungszeichen normal sind. Christen mit Ecken und Kanten, die genauso ernsthaft wie ich Jesus Christus nachfolgen wollen, genauso wie ich dabei stolpern, einen Weg finden wollen und einfach dranbleiben. Keine Überchristen, die scheinbar für jedes Problem die richtige Lösung und die richtige Bibelstelle haben. Ich danke Jesus für die Christusgemeinde, denn die Christusgemeinde war und ist die Dating-App, die mich mit Jesus verbunden hat und auch verbunden hält. Und wie jede Beziehung muss die Beziehung zu Jesus auch gepflegt und gehegt werden. Das bleibt natürlich meine Aufgabe. Ein Feuer brennt nicht von alleine, da braucht es Kohlen und natürlich Luft und Pflege. Nun ist es manchmal nicht einfach, in einer Gemeinde die Vielzahl von Menschen unter einen Hut zu bringen. Es ist auch unrealistisch, mit jedem Einzelnen in einen guten Kontakt zu bleiben und zu wissen, wie der jeweilige zu Jesus steht, ob man bei demjenigen Kohlen holen kann. Deshalb gibt es Hauskreise, kleine Gruppen, in denen man einander näher kommt, wenn man sich darauf einlässt. Vielleicht muss man dort auch die erste Schippe Kohle auflegen, um gemeinsam zu dem Thema zurück oder hin zur ersten Liebe zu kommen. Und es sind oft einzelne Personen, die einem zum Vorbild werden. Personen, die voll der ersten Liebe sind und deshalb Feuer abgeben können. Ich nenne euch einige Geschwister, die mir Vorbild geworden sind. Und bitte fangt jetzt nicht an zu analysieren, wen ich jetzt nicht erwähne. Ich habe bewusst Leute ausgewählt, die aktuell nicht mehr Gemeindemitglieder sind. Unser früher Jugendpastor Samuel Haubner wurde mir zum Vorbild. Er hat eine brennende Leidenschaft für Jesus. Aber er trägt diese Leidenschaft nicht wie eine Fackel vor sich her. Es erschien mir eher immer so, als ob Samuel gesamtheitlich glüht. So als ob die Liebe zu Jesus in jeder Zelle verankert ist. Also ich kann das schwer beschreiben, aber und es klingt vielleicht dämlich, wenn ich da von einer kalten Leidenschaft spreche, aber ich habe es einfach so empfunden. Schwester Hella Martin, die jetzt ja im Mutterhaus der Hensoldshöhe ist, die hat mir gezeigt, wie aus der Liebe von und zu Gott die Liebe zu den Menschen erwachsen kann. Und bei ihr kann man auch Kohlen holen, wenn man den Punkt Freud euch alle Zeit ernst nehmen will. Zuletzt, und wer mich kennt, hat das wahrscheinlich erwartet, will ich meinen geistigen Vater Leonard Dietz erwähnen. Der Kleine durch die schwere Arbeit. Entschuldigt bitte, es geht mir ein bisschen nah. Der kleine, durch die schwere Arbeit auf dem Bauernhof gezeichnete Mann mit der abgegriffenen braunen Bibel. Mit den einlaminierten Blättern, mit seinen Lieblingssprüchen, mit seinem Herz für Jesus. Wie geht es dir mit Jesus? Das war seine Standardfrage. Und er hat mich so oft geerdet und auf den Weg der Liebe zurückgebracht wie niemand sonst. Der Psalm 73, die Verse 24 bis 26. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du Gott, doch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Noch einen Tag vor seinem Tod hat er mir diese Worte zugesprochen. Ob Leonard wohl wusste, wie viel Kohlen er freiwillig und ständig verteilt hat? Ich kann es euch nur ans Herz legen, euch Vorbilder zu suchen. Am besten natürlich reale, möglichst nahe. Aber auch Vorbilder in der Bibel. Vorbilder, von denen du liest, die du im Internet siehst, von denen dir erzählt wird. Prüfe dabei, so wie Paulus es uns sagt, jeden Geist und behalte das Gute. Und Vorbilder werden dir helfen, wenn du bereit bist, dich aufzumachen, die Botschaft anzunehmen, nah an Jesus zu gehen und ehrlich zu dir selbst zu sein. Stellt euch mal so selbst die Fragen. Habt ihr Vorbilder? Seid ihr vielleicht selber ein Vorbild? Wollt ihr überhaupt Vorbild sein für andere? Kennst du geistliche Väter oder Mütter? Hast du so jemand? Und welche Vorbilder kennst du aus der Bibel? Und warum ist da das dein Vorbild? Ich wiederhole das nochmal, wenn es klappt. Umgebe dich mit Menschen, die Feuer und Flamme für Jesus sind. Ich greife den Punkt bzw. den Tipp noch einmal auf. Es gab eine Zeit, in der mein Dienst in der Gemeinde sehr stark mit dem Gottesdienst verbunden war. Gottesdienst war eigentlich für mich immer Dienst. Selten konnte ich genießen und auftanken. Im Pfingsturlaub, da bin ich eine treue Seele und fahre seit Jahrzehnten immer in das gleiche Ferienhaus, habe ich die Freie Christengemeinde in Traunreuth besucht. Sicher nicht mein übliches christliches Umfeld. Viele Gemeindemitglieder haben dort wohl Migrationshintergrund aus der ehemaligen Sowjetunion. Die Frauen tragen, wie sie es gehört, noch Kopftücher. Und wenn der Schorsch durch den Gottesdienst geführt hat, wurde es manchmal etwas holprig. Aber man hat gemerkt, dass Gottes Geist dort wirkt. Ich saß zwar immer am Rand, aber die Lieder, gesungen wurden, waren oft die gleichen wie bei uns. Man hat gespürt, dass hier Christen zusammenkommen, die ernsthaft Gott nachfolgen wollen und die Jesus lieben. Ich wurde in den Gottesdiensten immer gesegnet und konnte auftanken und meine Liebe zu Jesus wieder richtig in mir spüren. Und es gibt ein Lied von der Gruppe STS mit dem Titel Kalt und immer kälter. Und im Refrain heißt es: Ka zittern und ka beben mehr, ka Angst und ka entschweben mehr. Und irgendwie komme ich damit nicht klar, es ist nicht mehr, wie es früher war. Und ich war kalt und immer kälter. Ich war abgebrüht und älter. Aber das will ich nicht und das muss ich jetzt klären. Ich möchte lachen, tanzen, singen und drehen. Angst und Schmerzen sollen mich wieder würgen. Und die Liebe möchte ich bis in die Zehenspitzen spüren. Ich habe es oft gespürt, dass es so ist, dass man kalt und immer kälter wird, auch in der Beziehung zu Jesus. Deshalb ist es wichtig, sich Kohlen zu holen, damit die Glut da ist, damit das Feuer wieder entfacht wird, damit einen diese Liebe zu Gott uns wieder unter die Haut geht, damit man lacht, singt und auch weint. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es dafür wichtig ist, in einer Gemeinde zu sein. Nicht nur virtuell, sondern körperlich, damit die Glut nicht ausgeht. Amen.